Deutschlandfunk. Auslese.
T.C. Boyle, haben wir gerade schon gesagt, liefert den fiktiven Blick des Romanautors auf die Drogenrevolution Anfang der 1960er Jahre. Der US-Wissenschaftsjournalist Michael Pollan dagegen, der geht zunächst mal ganz sachlich nüchtern an dasselbe Thema ran. Er will rausfinden, was dran ist an Gerüchten, dass es gut 50 Jahre nach der ersten Welle eine Renaissance psychedelischer Drogen geben könnte, weil das gesellschaftliche Tabu nämlich allmählich bröckelt, mit dem LSD und Co. Ende der 1960er Jahre belegt worden sind. Michael Pollan recherchiert ausgiebig, spricht mit vielen Experten für erweiterte Bewusstseinszustände und kommt irgendwann zu dem Schluss: Ich muss mir diese Drogen jetzt mal selber reinpfeifen, um mir da ein Bild zu machen. Verändere dein Bewusstsein, was uns die neue Psychedelikforschung über Sucht, Depression, Todesfurcht und Transzendenz lehrt. So heißt das Sachbuch, das er über seine Erfahrung geschrieben hat. Michael Lange, Sie haben es gelesen. Wie stark hat die Lektüre Ihr Bewusstsein verändert?
Wenig, aber ich habe eine ganze Menge neuer Fakten erfahren. Zum Beispiel alles, was wir über LSD oder auch über Psilocybine wissen, über diese psychedelischen Substanzen, das verbinden wir automatisch mit der Hippie-Szene, mit den 60er Jahren, Realitätsflucht, Drogenrausch. Und es gab eine Zeit davor. Es gab einen Entwickler, damals in Basel noch in den 40er Jahren, der ein ganz seriöser Forscher war. Es gab in den 50er Jahren klinische Forschungen, die da begonnen haben. Die haben gesehen, da ist eine hochwirksame Substanz, da wollen wir was mitmachen, da könnte man doch medizinisch eventuell Gutes tun. Das müssen wir jetzt erforschen. Diese Forschungen fingen in den 50er Jahren gerade an. Und all das beschreibt Michael Pollan, und zwar aus der Ich-Perspektive. Er ist derjenige, der sagt, ich will mich von diesem Bild, was wir alle im Kopf haben, nicht blenden lassen. Ich will zu den Fakten vordringen. Und das, finde ich, gelingt ihm im ersten Teil des Buches sehr gut. Er trifft Schamanen, er trifft biedere Wissenschaftler, völlig pilzverrückte Leute, die ihm allerhand Blödsinn erzählen. Und er sagt auch, Mensch, das sind doch alles New Age-Floskeln, was erfahre ich da hier alles, und versucht das Ganze trotzdem irgendwie zusammenzurühren. Aber er merkt dann selber, ja, irgendwie ist das alles doch nicht das Wahre, und diese Berichte, die alle von ihren Trips machen, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, und dann macht er sich sozusagen selber auf die Reise und versucht es sozusagen Timothy Leary nachzutun und auch sozusagen die Selbsterfahrung zu genießen. Aber sein Bild von Timothy Leary, das kommt in diesem Zitat zum Ausdruck.
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der extravagante Psychologieprofessor Timothy Leary der Psychedelikforschung großen Schaden zugefügt hat. Und doch waren es die gesellschaftlichen Kräfte, die von den Drogen selbst entfesselt wurden, sobald sie aus dem Labor in die Kultur übergingen. Ob nun mit oder ohne die unbedachten, heiteren und publizitätsträchtigen Mätzchen Timothy Learys, die schiere dionysische Kraft des LSD musste zwangsläufig alles auf den Kopf stellen und eine entsprechende Reaktion auslösen.
Was ist das, diese schiere dionysische Kraft? Das will er wissen. Und recht interessant finde ich die Ergebnisse, die neuere Forschungen dazu bieten, aus der Hirnforschung, auch bildgebende Verfahren, die zeigen, dass bestimmte Filter da im Gehirn anscheinend nicht mehr funktionieren. Unser Gehirn ist so konstruiert, dass die Informationen auch gebündelt werden, dass wir da was mit anfangen können und nicht einfach ungefiltert auf uns einfließen. Diese Filter werden gewissermaßen ausgeschaltet, und dann löst sich sozusagen alles auf, und dann löst sich ab einer gewissen Stufe auch das Ich auf. Ich bin nicht mehr ich, sondern ich bin in allem drin. Alles drin ist in mir. Da sind dann diese mystischen Erfahrungen. Da kann man tatsächlich Erklärungsversuche mit diesen bildgebenden Verfahren machen. Ich finde das zum Teil sehr interessante Informationen. Was mir aufgefallen ist, das Buch teilt sich in drei Teile. Erster Teil, sachlich. Ein Reporter, ein Journalist will wissen, was Sache ist. Er beschreibt das sehr persönlich. Zweiter Teil, Selbsterfahrung. Naja, da würde ich sagen, das hat mich nicht so überzeugt. Es ist interessant, wie schwierig das teilweise war, bis er das mal alles hingekriegt hat. Aber als er dann seinen Trip beschreibt, naja, das ist dann auch irgendwie nicht so richtig überzeugend. Und im dritten Teil merkt man richtig, da hat doch irgendwas mit ihm ist da passiert. Er ist plötzlich nicht mehr der sachliche Beobachter. Er nimmt Partei für LSD, für psychedelische Substanzen. Und das ist dann natürlich ein bisschen diskussionswürdig. Aber ich finde es insgesamt ein interessantes Buch. Zumindest den ersten Teil und Teile des zweiten Teils haben mich sehr interessiert. Dann wurde es ein bisschen lang.
Mir ging es ganz ähnlich wie Ihnen. Die Schilderung der Drogenerfahrung selbst, die fand ich zwar spannend, aber sie reicht natürlich nicht an das ran, was andere schon vor ihm geleistet haben. Also Aldous Huxley kann man ja da nennen. Oder auch T.C. Boyle schildert das als Roman, als routinierter Romanautor eben viel plastischer, was da im Kopf tatsächlich passiert, wenn man auf so einem Trip ist. Da fällt er ein bisschen zurück. Aber ich finde, was Michaels Pollen das Buch wirklich bemerkenswert macht, ist, er macht sich auf die Suche nach all diesen Protagonisten, die da irgendwann mal wichtig waren oder noch wichtig sind in der Psychedelikforschung. Und da tauchen wirklich die schillerndsten Typen aller Couleur auf, also von den spirituellen Pilzjüngern, die Sie schon angesprochen haben, Herr Lange, die glauben, Magic Mushrooms seien in Wahrheit die wirklichen Herrscher der Welt, weil sie die menschliche Gehirnentwicklung überhaupt erst möglich gemacht hatten. Dann geht's zu Silicon Valley Millionären, die im Verborgenen an der Rehabilitierung von LSD und Co. arbeiten, bis hin zu Dutzenden sehr seriösen Forschern, die in zwar noch kleinen, aber methodisch inzwischen sehr sauberen Studien eben zeigen konnten, der therapeutische Nutzen dieser Drogen, die, wenn man sie richtig einsetzt, auch gar nicht süchtig machen, der ist enorm, wenn eben das Set und das Setting stimmen. Also ich finde ein sehr gelungenes Sachbuch, weil es Barrieren im Bewusstsein und im Denken auch abräumt, wenn man sich darauf einlässt. Wie ist es Ihnen gegangen, Frau Röhlich?
Anders. Für mich war von Anfang an dieser Autor jemand, so habe ich ihn empfunden, als der jetzt so am Ende seiner Karriere ist und sich denkt, da muss doch noch was kommen. Er hat Midlife-Crisis etwas verlängert.
Er ist um die 60, ne?
Über 60 und sucht noch irgendwas und hatte sich darauf verlagert. Und es war für mich von Anfang an ein Bias da. Er beschreibt alle möglichen Leute, die er trifft, Forscher, Pilzkundige. Die werden dann, mal haben sie Bart, mal haben sie, sind sie schlaksig, groß, sehr, immer sehr stereotyp beschrieben. Diejenigen, die jetzt gegen diese Forschung sind, die LSD nicht so prickelnd finden, die werden eher, der hat in PNAS veröffentlicht. Das heißt, ich hatte von Anfang an das Gefühl, da versucht mich jemand in eine Richtung reinzudrängen. Dann natürlich die Dreiteilung des Buches ist ganz klar. Und am Ende ist er mir einfach viel zu unkritisch und eines Sachbuchautoren, ja, ich möchte wirklich deine harsche Kritik machen, unwürdig.
Also im letzten Teil hat man tatsächlich das Gefühl, da ist ja auch ein Erleuchteter durch die Erfahrung, die er gemacht hat. Das lassen wir mal so stehen, vertiefen wir ja, vielleicht.
Das ist gleich. Teilnehmende Beobachtung, ja. Das ist genau das Konzept. Das ist ja im Sachbuch und im Journalistenbereich ein umstrittenes Konzept, aber was in letzter Zeit natürlich immer häufiger gemacht wird, weil man da manchmal auf Dinge stößt, auf die man sonst nicht gestoßen wird, wenn man nur die Fakten aufzählt.
Was aber in dem Fall gefährlich ist, denn es geht um Stoffe, die vielleicht zwar nicht körperlich abhängig machen, wo man aber immer ein psychisches Abhängigkeitspotenzial befürchten muss. Und zwischen einem medizinischen Einsatz und einer Freizeitdroge ist ja nochmal ein riesiger Unterschied.
Für mich hat dieses Buch trotzdem auch durch diese Selbsterfahrung eben so den Hauch von Authentizität gewonnen, die der Autor sonst für mich nicht gehabt hätte, glaube ich. Aber lassen wir es mal so stehen. Ist ja auch schön, wenn wir uns hier nicht alle einig sind. Fassen wir erst nochmal alles Wichtige zu diesem Buch von Michael Pollan zusammen. Verändere dein Bewusstsein. Hier nochmal die wichtigsten Infos in Kürze.
Verändere dein Bewusstsein. Was uns die Psychedelikforschung über Sucht, Depression und Transzendenz lehrt. Das Buch von Michael Pollan wurde übersetzt von Thomas Gunkel. Es ist erschienen im Verlag Antje Kunstmann, hat 450 Seiten und kostet 26 Euro.